freue mich, dass ich heute Morgen bei Ihnen sein darf und dass wir gemeinsam auf Gottes Wort hören können. Aber bevor das ist, muss ich sagen, ich habe mich heute Morgen wieder sehr gefreut. Also wenn ich dieses Lied 446, was wir gemeinsam gesungen haben, haben Sie da auch voll mitgesungen? Wir pilgern nach Zion und damit ist nicht das Altersheim gemeint, sondern da oben. Ist das nicht herrlich? Wer geht mit? Ah, super. Wir pilgern nach Zion. Ist das nicht eine herrliche Hoffnung, die wir haben dürfen? Und ich glaube, das ist etwas, ein Vorrecht, dass wir auf dem Weg sein dürfen nach Zion. Wir hatten gestern unsere Wochenendbibelschule hier bei euch am Mitternachtsruf und wir haben über die Königebücher einen Überblick gehabt über 5 Stunden und es war eine gesegnete Zeit. Wir haben im Moment bei uns in der Bibelschule noch Praktikumszeit. Unsere Bibelschüler sind verstreut in Deutschland und auch im Ausland, machen dort ein 2-monatiges Praktikum und kommen jetzt in 2,5 Wochen zurück an die Bibelschule und dann soll ein neues Semester starten. Und es ist im Moment sehr interessant für uns, so spannend war es noch nie. Seit dem Bestehen der Bibelschule, wir haben definitiv eine einzige feste Anmeldung für das neue Semester. Es sind 4 Bewerbungen im Moment noch am Laufen und ich bin gespannt, was der Herr noch tut und wen der Herr noch beruft, weil auch in letzter Sekunde können junge Leute noch dazu einsteigen und Junggebliebene. Und ich denke, wir sind sehr dankbar dafür, dass der Herr auch da gerade innerhalb der letzten Woche so viel getan hat. Ein junges Ehepaar hat sich gemeldet in der letzten Woche und wir sind weiter dafür offen, wenn junge Menschen und jung gebliebene Menschen den Ruf Gottes hören, dass sie in die Ausbildung gehen können. Und wir haben gestern an der Wochenendbibelschule sogar den Aufruf machen dürfen und der gilt auch heute noch. Also wenn irgendjemand aus finanziellen Gründen das nicht tun könnte, hat sich gestern jemand bereit erklärt, komplett die 3-jährige Ausbildung für einen jungen Mann oder ein junges Mädchen zu finanzieren. Also die finanzielle Hürde ist schon nicht mehr da. Jetzt fehlt es nur noch an dir. Jim Elliot, den ich gerne zitiere an der Stelle, sagte einmal, die meisten Christen brauchen keine Berufung, sondern nur einen Tritt in den Hintern. Kommt nicht von mir, Entschuldigung, hat Jim Elliot gesagt. Das ist immer gut, wenn man bei solchen Sachen verweisen kann auf jemand anders. Wenn du weißt, dass du in den Dienst gehen solltest und vielleicht auch auf die Bibelschule, dann nimm das vielleicht gerade heute zum Anlass, dass du dich fragst, dein Platz ist noch leer. Komm, melde dich an. Und ich denke mal, komm nachher auf mich zu, wir können gerne miteinander reden. Wenn die Finanzen nicht stimmen, du hast gehört, es ist schon Finanzen für 3 Jahre für dich da. Also lass dich rufen. Wir haben noch einige Zeitschriften mitgebracht oder eine Zeitschrift, die letzte liegt vorne auf. Wer sie mitnehmen möchte, kann das gerne tun am Ausgang. So, das war's und ich denke mal, wir sollten jetzt auf Gottes Wort hören und ich möchte noch einmal mit uns beten. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir Danke sagen dafür, dass du uns an diesem Tag die Möglichkeit gibst, auf dich zu hören. Und jetzt gib Gnade zum Reden und Gnade zum Hören und dass du im Mittelpunkt stehst, Herr. Und schließe uns dein Wort auf. Amen. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Kennen Sie die Werbung? Nein? Okay, ich bin in der Schweiz. Bei uns in Deutschland gibt's die. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Interessant. Du darfst. Werbung prägt uns und prägt uns auch irgendwo hier im Herzen. Das bleibt irgendwo hängen. Viele Werbesprüche, die man irgendwo mal hat, auf einmal bleiben die hängen und sie kommen so raus. Doch wenn ich bei diesem Spruch höre, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst, also ich muss sagen, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Meine Frau möchte das auch nicht. Ich sollte mich schon verändern, äußerlich, aber auch hier, innerlich, Veränderung. Stillstand, das ist doch eigentlich eher Rückgang, oder? Wenn du nur, ja, okay, es ist so, wie es ist. Wie sagt der Schweizer, es ist es so. Nein, wir wollen uns doch verändern. Und genau da, an diesem Punkt, alle wollen irgendwie die Welt verändern, aber niemand möchte sich selber verändern. Das soll alles an anderen passieren, aber nicht an mir. Ich will so bleiben, wie ich bin. Veränderungen gehören aber doch zu unserem Leben mit dazu. Sie bereichern doch unser Leben. Dadurch bekommen wir doch in unserem Leben gerade etwas Besonderes, weil die Veränderungen in unserem Leben da sind. Stell dir mal vor, es wäre immer, jeden Tag genau der gleiche Ablauf, mit genau exakt dem gleichen Essen. Also irgendwann wird man doch eine Sache leid. Es sind Veränderungen da, ob das die Geburt ist von irgendjemand oder Veränderungen in den letzten Wochen und Monaten, wo du deine Prüfung geschafft hast, vielleicht irgendwo Veränderungen auch in deiner Partnerschaft, weil du hast jemanden kennengelernt und jetzt auf einmal hat er dich gefragt und du hast natürlich Ja gesagt. Besondere Veränderungen, deinen Führerschein gemacht, Matura, Abi bei uns, irgendwo. Es sind vielleicht aber auch Veränderungen, die einem nicht so gefallen, Verluste. Ich habe vorgestern Abend ein SMS bekommen, dass eine Mitarbeiterin, die über Jahre schon bei uns an der Bibelschule unterrichtet hat, von der Organisation Kinderevangelisationsbewegung KEB, mitten in einem Einsatz, an einem Strandeinsatz, umgefallen ist, tot. Veränderungen in der Familie werden dort sein. Wie gehen wir damit um? Ein Mann nach dem Herzen Gottes erlebte Veränderungen am laufenden Band. Und wenn ich davon spreche, von diesem Mann nach dem Herzen Gottes, es war der große König Israels, David. Und ich denke, es gab Situationen, wo er keine Veränderung wollte und es gab Situationen, wo er ganz schnell Veränderung wollte. Genauso wie bei dir und bei mir auch. Manchmal, da wünschen wir uns so, ach Herr, komm, lass uns 3 Hütten bauen. So wie damals bei der Verklärung des Herrn Jesus, dass man sagt, oh ja, jetzt hier, da bleiben wir. Und manchmal, da möchtest du am liebsten sofort die Sachen packen und weg. Und deswegen auch heute Morgen das Thema. Lass dich verändern. Von solchen lebensverändernden Situationen berichtet uns die Bibel im 1. Samuel, die Kapitel 27 bis 30. Und über diese Kapitel möchte ich so einen kurzen Überblick geben, heute Morgen im Gottesdienst. Eine eher unbedeutende Stadt wird zum Dreh- und Angelpunkt in Davids Leben, und zwar Ziklag. Diese Stadt Ziklag. Ich denke, dass David am Anfang nicht gewusst hat, was Ziklag für ihn bedeuten wird. Am Ende seines Lebens wird er bestimmt gesagt haben, Ziklag, es lohnt sich. Der Ort Ziklag liegt im Süden des heutigen Israels, am Rande des Negevs. Ziklag, circa 17 Kilometer nordwestlich von Beersheba, am Rande des heutigen Gazastreifens. Also wenn du den Gazastreifen so siehst, die beiden Pfützen Israels, oben See Genezareth, hier unten die Salzlake, Totes Meer. Und dann, wenn du so rüber gehst, Mittelmeer, hier dieser Streifen, der heute Gazastreifen genannt wird. So am unteren Ende vom Gazastreifen, da war diese Stadt Ziklag zu finden. Im Buch Josua wird Ziklag erwähnt, und zwar zum ersten Mal, dass Ziklag eingenommen worden ist vom jüdischen Volk. Damals, als sie die Landeinnahme hatten und das ganze Land eingenommen haben unter Josua, da wird Ziklag erwähnt als eine Stadt, die das jüdische Volk eingenommen hat. Die Stämme Juda und Simeon erhalten Ziklag als Erbteil. Und in der Bibel lesen wir dann nichts weiter. Und wahrscheinlich ist Ziklag dann zur Zeit der Richter in die Hände der Philister gefallen. Denn in 1. Samuel 27 sehen wir dann, dass es eine Stadt der Philister war. Wo ist jetzt die Verbindung zwischen David und dieser Stadt? Kommen wir zu David zurück. Er ist auf der Flucht vor Saul, dem großen König. Und jetzt sagt David, ich kann nicht mehr. Ich muss meinen eigenen Weg gehen. Um aus dieser ausweglosen Situation herauszukommen um sich zu verändern, und zwar selber zu verändern. Bitte, lasst uns mal lesen 1. Samuel 27, die Verse 1 und 2. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand des Sauls weggerafft werden. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philister entfliehe. Dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen. Und so werde ich seiner Hand entkommen. So machte sich David auf mit den 600 Mann, die bei ihm waren, und er ging hinüber zu Achis, dem Sohn Machos, dem König von Gat. Alleine hier im ersten Vers des Kapitel 27 ist fünfmal ich oder mich erwähnt worden. Heute würde man vielleicht sagen, ganz schön selbstverliebt. Auf dem Selbstverwirklichungstrip. Ich muss doch mal was für mich tun. Es geht um mich und dann nochmal um mich und dann immer noch um mich und dann vielleicht mal um jemand anders. Wenn es nur noch um uns geht, um dich, um mich, dann stehen wir dem Herrn immer im Weg. Es geht doch eigentlich um Gott. Und irgendwie hat das David ausgeblendet. Es geht nur noch um ihn. Lieber in die Hände des Feindes als in die Hände von Saul. So hat er sich das irgendwie gedacht, der David. Saul, der ja sowieso auf einem sehr obskuren Weg war. Wir können das lesen in Kapitel 28, wo er zur Hexe von Endor gegangen ist. Also, nee, da will ich nichts mit zu tun haben. Jetzt gehe ich mal meinen Weg. Erschöpft und mutlos entzieht sich David lieber selber dem König Saul. Gott, anscheinend hast du im Moment keine Zeit für mich und du musst dich um die großen Dinge der Welt kümmern, damit Griechenland den Bach nicht runtergeht und dass dies passiert und dass endlich mal ordentlich eine ordentliche Regierung drankommt und dies und das und jenes. Aber mich hier so allein, klein, kümmere dich du mal um die großen Sachen, ich mache mein Ding. So ähnlich könnte es auch bei uns heißen. Er, David, verlässt den guten Weg Gottes, den Gott schon für ihn ja vorbereitet hat. Er hatte ihn ja gesalbt zum großen König. Er wusste das ja schon. Und jetzt der eigene Weg, weil er erschöpft und mutlos ist. Und genau das ist mein erster Punkt. Erschöpft und mutlos. Erschöpft und mutlos. Sein Weg ging nach Gat, zu dem Philisterkönig, außerhalb der Grenzen Israels. Er ging zu diesem Philisterkönig Achis. Achis heißt übersetzt Zürnen. Er war ein Sohn Machos. Machos heißt übersetzt Niederlage und Druck. Also Zürnen, Druck und Niederlage. Da geht er hin. Puh. Also ich weiß nicht, dieser Achis nahm ihn auf und gab ihm und seinen Männern und den Familien drumherum diesen Ort Ziklag. Ziklag, auch nicht ganz so toll. Dieser Ort heißt, wenn man ihn übersetzen möchte, Wüste des Verderbens. Gibt schon komische Ortschaften, wo man drin wohnen kann, ne? Es gibt in Deutschland so eine Seite mit den kuriosesten Städtenamen. Ich habe mal da reingeguckt. Es gibt einen Ort Blödesheim. Oder Würgendorf. Blödesheim, stell dir mal vor. Blödesheim Nummer 1. Möchte ich nicht wohnen. Aber noch viel weniger möchte ich wohnen in Ziklag, Wüste des Verderbens. Oft kommen wir in so tolle Umgebungen und äußerlich wirklich einmalig, aber wenn du dann auf einmal eintrittst, hinter die Kulisse guckst, in Wirklichkeit ist es Wüste, Einöde und Verderben. David handelt nach seinem Herzen, nach seinen Gefühlen und er ging sogar noch einen Schritt weiter. Bei den Philistern sorgt David sogar unterhalb Judas, dieses Stammes Judas, die an den Gazastreifen heranreicht, für Ruhe. Achis hatte ihm gesagt, dieser Philisterkönig, mach doch ein paar Feldzüge da unten rein, so Auskundschaften und sorg dafür Ruhe, dass an der Grenze Philisterland, jüdisches Land Ruhe ist. Und er sollte mit seinen 600 Mann da rumstreifen und sollte auf jüdischer Seite an dieser Grenzstelle für Ruhe sorgen. Aber David war ein Kluger, ein ganz Kluger. Er macht etwas, guck mal rein, 27, Vers 8 und Vers 9. David aber und seine Männer zogen hinauf und machten den Einfall bei den Geschuritern und Girsittern und Amalekitern. Denn diese waren von alters her die Bewohner des Landes bis nach Schur hin und bis zum Land Ägypten. Als aber David das Land schlug, ließ er weder Männer noch Frauen leben und nahm Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider und kehrte zurück und kam zu Achis. Er ging also gar nicht auf die jüdische Seite nach Israel rein, sondern er ging noch etwas tiefer und sorgte da für Ruhe. Und Achis hat gedacht, der macht oben an der Grenze zum israelischen Land, da macht er Frieden und sorgt für Ruhe und räumt da mal auf. Aber er hat das unten getan, nämlich gegen die Feinde Israels. Also er ist nicht gegen Israel gegangen, sondern unterhalb, gegen die Feinde Israels. Und der Achis hat gedacht, oh, er geht gegen Israel. Guck mal rein, Vers 10 und Vers 12. Wenn dann Achis sprach, habt ihr heute keinen Einfall gemacht? So sagt David, doch, in Südland von Juda und in Südland der Jerachmeliter und in Südland der Keniter. Und Achis glaubte David und dachte, er hat sich bei seinem Volk Israel sehr verhasst gemacht und darum wird er für immer mein Knecht bleiben. Was für eine verrückte Veränderung, in die David sich da hineingebracht hat. Das war nicht wahrhaftig, was David da getan hat. Er sagte, ich mache einen Einfall, aber er tat etwas ganz anderes. Er machte einen Einfall an einer ganz anderen Stelle. Er war, dieser David, nicht aufrichtig. Das eine zieht dann das andere nach. Wenn du nicht aufrichtig bist, du kennst das doch aus deinem Leben, ich kenn's bei mir auch. Du fängst mit einer kleinen Lüge an. Und diese kleine Lüge muss wieder mit einer gestützt werden und noch einer und noch einer und irgendwann hast du einen Riesenberg. Guck mal rein in Vers 11, 27 Vers 11. David aber ließ weder Männer noch Frauen lebendig nach Gat kommen, denn er sprach, sie könnten gegen uns aussagen und sprechen, so hat David gehandelt. Und so ging er vor, solange er im Land der Philister wohnte. Hast du das gerade richtig gelesen? Was hat David gemacht? Einen Kopf kürzer gemacht, die Leute, die kommen wollten und vielleicht sogar darüber sprechen wollten bei dem Philisterkönig, dass er das gar nicht richtig gemacht hat. Er hat Menschen über die Klinge springen lassen, damit seine Lügen, die er gemacht hat, am Leben bleiben und schön genährt werden. Ein Mann nach dem Herzen Gottes? Ich kenne dich nicht. Du kennst mich auch nicht unbedingt. Gestern kam jemand auf mich zu und sagte, ich kenne sie. Sag ich, auch? Ja, ich habe sie schon zweimal im Fernsehen gesehen. Sag ich, nein, dann kennen sie mich nicht. Du kennst mich nicht, was ich so treibe, mache. Ich kenne dich nicht. Was tun wir? Wenn man erstmal in einer Sache drinsteckt, dann ist das gar nicht so einfach, einen Stopp zu machen. Einen Stopp zu setzen. Eine Verstrickung zieht die andere nach sich. Absolut kann ich nicht verstehen, dass David sich sogar bereit erklärt hat, und wenn wir in dieser Geschichte weiterlesen und auch vorher jetzt schon, dass er dem Achis gesagt hat, ich gehe gegen Israel, ich falle ein ins judäische Land. Gegen Israel, gegen Saul? Und für diesen besonderen Feldzug, der dann anstand, wo die Philister gegen Israel ganz groß aufziehen wollten, da hat David sich sogar bereit erklärt, mitzukämpfen. Er wollte mitkämpfen, mit seinen 600 Mann. Und er verließ deswegen Ziklag extra und ging zu dem Philisterkönig Achis und sagte, hier bin ich, wir helfen dir mit, wir werden zusammen kämpfen. Und ich bitte euch, wenn ihr nachher vielleicht mal, nicht jetzt, nachher mal Zeit habt, dann lest mal diese ganzen vier Kapitel, 27 bis 30. Das ist hochinteressant. Für Ziklag und für seine Familie und die Familie seiner Leute, die bei ihm waren, kam eine riesengroße Konsequenz daraus, dass David aus Ziklag rausgegangen ist, um zu kämpfen. Die Amalekiter kamen nämlich und übernahmen Ziklag, fielen dort ein, wahrscheinlich als Rachefeldzug, weil er immer gegen die Amalekiter gegangen ist. Und sie führten alle gefangen fort aus Ziklag und sie brannten Ziklag nieder. Also die ganzen Familien der Kämpfer um David und natürlich auch die Familie von David war weg. Nicht mehr da, entführt. David bekommt das alles ja nicht richtig mit, weil er ja unterwegs ist bei diesem Philisterkönig Achis. Weil er mit ihm selber oder weil er mit ihm an seiner Seite kämpfen möchte gegen Israel. Er war ja voll auf seinem Selbstverwirklichungstrip. Jetzt im Kampf, da kann ich dir mal zeigen, dass ich der Beste bin. Es ging ja immer noch rum. Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Er war ein perfekter Kriegsmann. Und das wollte er jetzt mal unter Beweis stellen. Ich zeige mal, was ich kann. Und dann kommt er dorthin zu diesem Achis und er erlebt eine ganz große Niederlage. Kapitel 29, 1. Samuel 29. Die anderen Philister um Achis herum haben mit David ein ganz heftiges Problem. Sie lehnen ihn ab, 29 Vers 4. Aber die Fürsten der Philister wurden zornig auf ihn. Und die Fürsten der Philister sprachen zu ihm: Lass den Mann umkehren, dass er wieder an seinen Ort kommt, wohin du ihn bestellt hast, damit er nicht mit uns zum Kampf hinabziehe und im Kampf unser Widersacher werde. Denn womit könnte er seinem Herrn einen größeren Gefallen tun, als mit den Köpfen dieser Männer? Und damit meinten sie sich selber. Sie willigen einem gemeinsamen Kampf mit David nicht ein. Sie schicken ihn nach Hause. 29 Vers 6 und Vers 7. Da rief Achis David und sprach zu ihm: So wahr der Herr lebt, ich halte dich für aufrichtig. Und dein Ausgang und dein Eingang mit mir im Heer gefällt mir wohl, denn ich habe nichts Böses an dir gefunden, seit der Zeit, da du zu mir gekommen bist, bis zu diesem Tag. Und jetzt kommt so dieses Aber. Aber in den Augen der Fürsten bist du nicht wohlgefällig. So kehr doch nun um und geh hin in Frieden, tu nichts Böses, tu's nichts Böses in den Augen der Philister. Die Bibel lässt tatsächlich offen, ob David tatsächlich gegen Israel gekämpft hätte. Das wird uns nicht berichtet. Er war ja vorher taktisch klug, wie wir gesehen haben, aber ob er das tatsächlich gemacht hätte, weiß man nicht. Aber die Reaktion von David auf die Ablehnung der Fürsten, der Philisterfürsten, das verheimlicht uns die Bibel nicht. David musste lernen, dass er sich verändern muss. Ja, er muss Veränderungen zulassen in seinem Leben. Es geht so nicht weiter, weil eine Tür geht nach der anderen zu. Er kann nicht mehr, er ist am Ende. Eingeleitet wurde diese komplette Begebenheit, die wir bis jetzt betrachtet haben, Kapitel 27, Vers 1. Bitte schlag nochmal zurück. Und der erste Satz in Kapitel 27 ist das Entscheidende, wo wir sehen, auf was für einem Trip David war. David aber dachte in seinem Herzen. Er dachte in seinem Herzen. Wege ohne Gott führen uns früher oder später in die Sackgasse. Wir werden scheitern ohne Gott. Wir denken zwar, wir kriegen das ohne Gott schon hin, aber irgendwann wirst du an einen Punkt kommen, wo du nicht mehr kannst. Deine und meine eigenen Wege, sie bringen uns weiter. Ja, weiter weg von Gott und seinem Wort. Das sind unsere eigenen Wege. Aber Gott, und das ist das Interessante, er zieht seine Hand von seinen Kindern nicht ab. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter aufgenommen hast in deinem Herzen und gesagt hast: Herr, hier bin ich und ich übergebe dir mein Leben und übernimm du wirklich meine Lebensführung, dann wird der Herr auch in den schweren Zeiten zu dir stehen. Auch in den Zeiten, wo du dich vielleicht auf eigenen Wegen befindest, hält er seine Hand über dir. In den letzten Wochen und Monaten, ich weiß nicht, was du miterlebt hast, aber du hast viele Gottesdienste vielleicht besucht, du hast gute Bücher gelesen, du hast Veranstaltungen besucht, hier oder in anderen christlichen Gemeinschaften. Du bist vielleicht auch gewachsen im Glauben, was wir doch annehmen wollen, wenn du dich unter Gottes Wort begibst. Du hast Erfahrungen mit Gott gemacht, auch in deiner stillen Zeit. Und es ist gut möglich, dass seine Wege, die er für einen vorbestimmt hat, auch einmal an Grenzen führen, wo man sagt, Herr, du weißt eigentlich, ich kann nicht mehr, aber ich möchte dir nachfolgen. Das ist gut möglich, so wie bei David auch. Aber Gott kennt uns doch, er weiß doch, was wir tragen können. Und genau da lohnt es sich doch, von Gott sich verändern zu lassen und zu merken, Gott hilft, auch in den schwierigen Zeiten. Denn oft verändert Gott ja uns zuerst, damit wir auf diese Situation auch schauen können und uns verändern lassen können, dass wir nicht die Situation verändern, sondern wir verändern uns, damit wir einen anderen Blick auf die Situation bekommen, die uns so groß erscheint. Und dann gibt der Herr uns Veränderung. Wir verändern uns, damit wir die Situation aus seiner Sicht sehen können. Und dann verändern sich auf einmal die Probleme und Schwierigkeiten fast wie von alleine, weil wir eine andere Sichtweise auf diese Probleme und Sorgen bekommen. Ich habe euch erzählt von der Bibelschule bei uns, dass unsere Schüler immer wieder ins Praktikum gehen und 2 Monate gehen sie dann in ganz Deutschland und Ausland irgendwo hin in verschiedene Dienste. Wir hatten einen jungen Mann bei uns, der wollte absolut nicht in ein Praktikum gehen. Wir haben gesagt, hör mal, du solltest mal für 2 Monate in eine Arbeit von Kinderarbeit gehen. Also nicht Kinderarbeit, dass die Kinder arbeiten müssen, nein, sondern wo man Kindern etwas von Jesus sagt. Am Strand oder in Freizeiten. Mach doch mal Kinderarbeit, Kinder- und Jugendarbeit. Dann sagt er, nein, also dafür sind doch Frauen da. Mach doch einen Mann nicht, also nee, das ist nicht mein Ding. Und hast du nicht irgendwo eine Stelle, irgendwo so als Prediger so sonntags auf der Kanzel stehen? Und sagt, nein, mach du mal Kinderarbeit. Sagt er, das kann ich nicht, ich habe keinen Zugang zu Kindern. Ist ja dann immer, das wird noch sehr geistlich ausgedrückt manchmal dann sogar. Ich habe keinen Zugang. Der Herr hat mir nicht die Bereitschaft aufs Herz gelegt. Und dann blieb aber unser Studienleiter sehr konsequent und sagte, ich glaube, es ist dran für dich, mal Kinderarbeit zu machen. Ja, okay, aber dann müsst ihr auch damit leben, dass ich das Praktikum vielleicht auch eher abbrechen muss. Und hat er uns schon vorgewarnt. Nach den 2 Monaten kam er an die Schule. Wir haben das dann immer so, dass wir vom Praktikum auch berichten. Dann holten wir ihn nach vorne an der Kanzel und er sollte doch mal ein Zeugnis geben. Dann stellte er sich an die Kanzel und sagte, ja, also diese 2 Monate waren die besten in meinem Leben. Ich habe vom Herrn gezeigt bekommen, dass das sogar mein Platz ist, wo ich hingehen soll. Wo der Herr mich haben möchte, den Kindern das Evangelium zu bringen. Und ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, den Kindern schon Gottes Wort zu bringen. Da ist in den 2 Monaten etwas passiert. Veränderung. Wenn ihr mutlos, wenn ihr erschöpft seid, dann sucht doch eure Hilfe und die Kraft bei Gott und entzieht euch nicht seiner Führung. Er möchte uns doch führen. Er möchte uns in Prüfungen manchmal schicken, damit wir nur noch nach oben greifen können, so wie David es dann getan hat. Aber vorher hatte er sich ja eigenmächtig auf seinen Weg begeben. David kam an einen Punkt, wo er am Ende jeglicher Kräfte war, psychisch und physisch. Bitte guck mal rein, Kapitel 30, Vers 1. David kommt nun zurück und er sieht, dass seine Heimatstadt brennt. 30, Vers 1. Als nun David samt seinen Männern am 3. Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter in das Südland und ins Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Er ging nach Ziklag, er hatte seinen eigenen Weg eingeschlagen, dann keinen Erfolg bei den Philistern, ich möchte es mal ummünzen heute, keinen Erfolg im Beruf, die Niederlage im Beruf, die Niederlage in der Zukunftsplanung, die du und ich vielleicht erleben, Und jetzt auch noch total am Boden, weil alles verloren ist. Heimat und Familie. Ich habe mir das so vorgestellt, was würdest du denn tun? Was würde ich denn tun? Wenn du kommst, du hast überall die Türen zugemacht bekommen, du bist gerade bei der Firma rausgeschmissen worden, deine Freunde haben dich verlassen, du hast nur noch so ein oder zwei Leute hinter dir und dann kommst du, biegst mit deinem Auto um die Ecke und dann siehst du auf einmal, dass deine Hütte brennt und schon bis auf die Grundmauern abgebrannt ist. 1. Samuel 30, Vers 4. Guck mal rein, wie David reagiert. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Nicht mehr weinen können, geht das überhaupt? Ja, das geht. Medizinisch tritt das auf, sehr oft, gerade wenn du in sehr starken Depressionen bist. Der Körper ist dann so am Ende, dass er kein Tränensekret mehr bildet, weil alles in deinem Körper förmlich runtergefahren ist. Das ist echt der Hammer. Wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Meine Tochter sollte vor 14 Tagen, oder wir haben sie vor 14 Tagen verabschiedet. Sie ist für ein Jahr nach Amerika gegangen, um Au-pair dort in Kalifornien zu sein. Und wie das so ist, wenn man seine 19-jährige Tochter abgibt am Flughafen. Ja, das ist... Wir standen da. Die Tränen flossen und allem drum und dran. Sie hat geheult und die Geschwister und nochmal umarmt und nochmal zurückgeguckt und nochmal. Und dann, jetzt war sie weg. Meine Frau und ich, wir stiegen dann allein ins Auto, ganz ungewohnt, kein Kind mehr drin. Wir fuhren nach Hause, waren kurz zu Hause, fast vor der Haustür. Da klingelt das Telefon, das Handy und ich denke, jo, das ist sie. Jetzt steigt sie ein in den Flieger und dann sehe ich drauf, ja, Rahel, sie ruft an. Und dann ruft sie an und dann sagt sie, Papa, hol mich wieder ab, die lassen mich nicht mitfliegen. Irgendwas stimmte mit ihrem Visa nicht. Das Mädchen hat so geheult, die war so fertig, als ich die im Auto hatte, ein Bündel Elend, die ging nach Hause, und das ist eigentlich nicht meine Tochter, die ging ins Zimmer, machte nichts mehr, legte sich ins Bett, heulen, weg. Sie musste erstmal runterfahren. Sie war am Ende. Und das ist nur ein Visa, was nicht geklappt hat. Stell dir vor, deine Familie ist weg. Deine Hütte brennt und du hast nichts mehr, keinen Rückhalt mehr. Erst die Verfolgung Sauls, dann die Ablehnung durch die Philister und dann wahrscheinlich sogar der Rachefeldzug der Amalekiter und die Familie ist weg. Nicht nur David, sondern auch für die anderen, seine Begleiter oder sollte ich lieber sagen Leidensgenossen, war alles verloren. Alles. Ihre Reaktion von diesen Begleitern setzt dann noch sogar eins obendrauf. Sie geben David, ihrem Anführer, die alleinige Schuld. Das ist grundsätzlich immer so. Der Gemeindeleiter ist es, nicht die Gemeinde. Der Missionswerksleiter ist es, nicht die anderen. Die Leiter sind immer die Leidtragenden, deswegen heißen sie ja Leitherr. Sie drohen David sogar mit der Steinigung. Guck mal rein, 1. Samuel 30, Vers 6. Guck mal rein, 30, Vers 6. David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David, übersetzt der Geliebte Gottes. Auch wir, du und ich, wenn wir den Herrn Jesus in unser Herz aufgenommen haben, wir sind Geliebte Gottes, wir sind seine Kinder. Und dann so am Ende? Ja, das kann sein. Eine liebe Schwester, die öfters mit ihrem Mann bei uns auch zu unserem Gottesdienst kommt in Breckerfeld, sie wollten in Urlaub fahren, sind in Urlaub gefahren, vor ein paar Tagen, machen noch Zwischenstopp in Süddeutschland bei Leuten, freuen sich, Schlafplatz oben in der ersten Etage, sie passt nicht auf, rum, fällt die Treppe runter, vierfacher Wirbelbruch. Kann das denn sein? Sie wollten doch nur auftanken. Sie wollten doch für den Herrn sogar wieder sich neu beleben lassen, dass sie für ihn neu da sind. Und jetzt sowas? Kennst du das in deinem Leben auch? Erst sind die äußeren Umstände gegen dich und dann auch noch der engste Kreis vielleicht um dich herum. Mobbing, sogar aus den eigenen Reihen. Man redet über dich und wenn du kommst, wird man still, lächelt dich so höflich an, so, was schön. Man tuschelt in Grüppchen, man lästert über dich ab. Und du hörst von anderen, wie man Sachen über dich verbreitet, die überhaupt gar nicht stimmen. Und du wirst auf einmal ganz schnell zum absoluten Buhmann oder zur Buhfrau. Kennst du das? Ich kenne das. Und was würdest du dann in so einer Situation tun? Mutlos, erschöpft und ohne Gott ist man dann eigentlich hoffnungslos. Und medizinisch würde man sagen, suizidgefährdet. Kurz vor dem Selbstmord. Es gibt diese Situation, wo du kein Licht mehr am Ende des Tunnels siehst. Und das gibt es auch in Missionswerken, absolut. Das gibt es auch in der Gemeinde unseres Herrn. Dass du ganz am Boden bist. Und was machst du dann? Alles Menschliche bricht dir weg. Wo ist deine Zuflucht? Ich frage dich das heute Morgen. Wo ist deine Zuflucht? Wo findest du Geborgenheit? In Alkohol? In Drogen? Auf Partys? Wie schnell fällt man da auf dem Boden der dunklen Realität wieder zurück? Spätestens dann, wenn der Rausch vorbei ist. Und wenn die Party zu Ende ist, David, er hat in dieser Stunde, wo er ganz unten sitzt, begriffen was? Dass er ohne Gott ist und dass er jetzt endlich sich wieder erinnern muss und sich verändern muss, wieder auf den Weg des Herrn gehen muss und nicht eigene Wege gehen muss. Wenn du am Tiefpunkt angekommen bist, geht der Blick nur noch wohin? Wenn du in einem tiefen Loch reingefallen bist, welcher Blick bleibt dir nur noch? Nur noch der Blick nach oben. Nur noch der Blick nach oben. Und das ist mein zweiter Punkt. Gestärkt bei Gott. Gestärkt bei Gott. 1. Samuel 30, Vers 6. Bitte, guck mal rein. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Kennst du dieses Lied? Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt? Und dann heißt es, nie tiefer als in Gottes Hand. Ihr kennt das Lied. Wir können nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir unser Leben ihm übergeben haben, dann kannst du nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Gott stellt sich zu seinen Kindern. Auch wenn wir versagen, wenn wir unsere eigenen Wege gehen. Er lässt uns zwar machen, absolut. Er zwingt uns nicht. Nein, seinen Willen zwingt er uns nicht auf. Absolut nicht. Wir haben ja einen freien Willen, wo wir uns entscheiden können. So oder so. Wir sind nicht seine Sklaven, wir sind seine Kinder. Und auch David durfte das erleben. Bitte, schlagt mal das Neue Testament auf. Ich sehe, einige werden schon etwas müde. Dann durchlüften wir mal die Bibel. Johannes 15, kommt. Johannes 15, Vers 15. Johannes 15, Vers 15, da heißt es, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Das Kuriose bei der ganzen Sache an der Geschichte mit David ist ja, dass David den Plan Gottes kannte. Er wusste ja, dass er genau so, wie es hier heißt, ein Kind Gottes ist, dass er einer ist, der behütet ist vom Herrn. Er ist schon ein Berufener, er ist schon ein Herausgerufener, gesalbt worden von dem Propheten für seine Königsherrschaft, die er einmal antreten wird, dieser David. Das wusste er, genauso wie du das ja auch wissen darfst, wenn du Ja zu dem Herrn Jesus gesagt hast. Du weißt, das, was wir vorhin gesungen haben, dass wir nach Zion einmal gehen werden. Das wissen wir doch. Er wusste, dass er der neu gesalbte König Israels nach dem Herzen Gottes ist. David war eingesetzt für einen großartigen Auftrag und dennoch ging er seine eigenen Wege. Er hat sich einen ganz bequemen Weg rausgesucht. Doch war der wirklich bequem, der Weg nach Ziklag? Geht es uns nicht auch oft so? Handeln wir nicht ähnlich? Wir nehmen oft unseren eigenen Weg und dann verfahren wir uns nur noch. Sind nur noch irgendwo am Rumgurken, anstatt dass wir unseren Kompass und unser Navigationsgerät richtig eingestellt haben. Grundsätzlich ist das ja so, gerade wir Männer, ich habe das ja schon mal hier gesagt, wir verfahren uns nicht, Männer verfahren sich nicht. Sie kreisen das Ziel ein. Liebe Geschwister, da ist was dran. Wir geben nicht zu, dass wir uns verfahren haben. Und genau das ist auch im geistlichen Leben. Wir geben oft nicht zu, dass wir uns verfahren haben, dass wir auf eigenen Wegen sind. Ich nehme mal die Abkürzung, das ist doch bestimmt auch okay. Herr, du machst da immer so lange Wege mit mir. Ich gehe mal lieber anfänglich, kein Problem, aber dann läuft alles anders wie geplant. Die vermeintliche Abkürzung entpuppt sich als ein riesiger Umweg. In Breckerfeld haben wir so eine Abkürzung. Wenn du vom Bibelcenter aus nach Breckerfeld fahren willst, kannst du die normale Strecke fahren. Du kannst aber auch so einen besonderen Weg so durch die Felder nehmen und bist viel eher in Breckerfeld, als wenn du so außen herumfahren musst und die normale Straße. Vor einigen Jahren hat ein junger Mann, der auf einem Bauernhof dort lebt, diese Abkürzung genommen. Er wollte schnell eben mal nach Breckerfeld. Die Felder waren noch nicht abgemäht, Mais sehr hoch. Er ist mit 80, 90 Stundenkilometer dort durchgerauscht, wo du normalerweise mit maximal 30 fährst. Und er hat das kleine Kind nicht gesehen, was aus der Straße herauskam. Er hat es voll erwischt. Sofort tot. Das war die Abkürzung. Er ist sein Leben lang nicht mehr froh geworden. Bleib auf seinem Weg. Stärkt euch in Gott. Und wenn es noch so heftig wird, lass dich und die Situation von ihm verändern und leg nicht selber Hand an. Aber das ist so einfach gesagt. Denn als David Gott aus den Augen verloren hatte, da merkte er erst, wer eigentlich für sein Leben die Verantwortung trägt. Es ist gut zu wissen, dass wir bei Gott umkehren können. Jederzeit, es ist möglich. Aber empfehlenswert ist es doch, dass wir erst gar nicht umkehren müssen, sondern dass wir gleich auf dem Weg bleiben. Hören wir doch besser vorher auf den Herrn. Das ist doch viel besser, als hinterher umkehren zu müssen. Sich in Gott stärken können wir nämlich nicht nur erst, wenn wir abgewichen sind, wenn wir auf dem falschen Weg sind oder wenn wir am Boden sind, sondern jeden Tag, immer wieder aufs Neue, können wir uns in dem Herrn stärken. Bitte, 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Schlag's auf. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Da heißt es aber, der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Er ist treu und er wird euch stärken und bewahren. Ist das nicht herrlich? Gestärkt in unseren Alltag zu gehen, in deinen Auftrag, den der Herr dir gegeben hat, das ist ein besonderes Vorrecht. Deswegen bist du doch heute Morgen hier im Gottesdienst, um dich stärken zu lassen, auferbauen zu lassen in seinem Wort, durch ihn. Der Herr ist deine und meine Stärke. Vertraust du auf seine Stärke? Vertraust du auf seine Zusagen? Auch in der neuen Woche, in der wir heute stehen dürfen? In den nächsten Monaten? Ich weiß nicht, was auf dich zukommen wird. David hat das selber bezeugt als Psalmverfasser. Psalm 28, schlag ihn mal bitte auf. Psalm 28. Und da sehen wir, wie David das selber gesagt hat, was ihm wichtig war, was der Herr ihm geworden ist. Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz und ich will ihm danken mit meinem Lied. Der Herr möchte eingreifen, auch in deinem Leben. Und er möchte helfen. In Jesaja heißt es, in Jesaja 40, Vers 29, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Und da bist du und ich mit gemeint. Unvermögend. Wir packen's nicht. Aber wenn wir ihm es abgeben, er kann's schaffen. Kommen wir zurück nach 1. Samuel 30. 1. Samuel 30, Vers 6b. Ich habe es am Anfang dieses zweiten Punkts gelesen, dort heißt es, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Eine andere Übersetzung sagt, er hielt sich fest an dem Herrn. Herrliche Formulierung. Er hielt sich fest an dem Herrn. Ich frage dich heute Morgen, wo hältst du dich fest? Wo hältst du dich fest, wenn es heftig wird? Woran hast du dich in der letzten Woche festgehalten? An deiner Stärke? An deinem Können? Oder an ihm? Woran hältst du dich morgen fest, wenn es heftig wird? Wir in Breckerfeld bauen immer gerne und wir bauen auch immer gerne um, renovieren und allem drum und dran. Bleibt nicht aus, bei vielen Häusern ist das immer dran. Wir haben so ein Gerüst aufgestellt bei dem Männerwohnheim. Wir wollten einen Ausbau machen hinten bei dem Männerwohnheim und Gerüst zweistöckig aufgestellt. Das Gerüst hielt aber noch nicht so irgendwie so richtig. Da fehlten noch so ein paar Querstangen und dies und das und jenes. Aber ein ehrenamtlicher Helfer, er sagte, ach, ich kann das, war auch schon etwas älter. Ich zeige euch mal, Jungen, wie das geht. Und zopf, zopf, zopf war er auf diesem Gerüst drauf. Erste Etage oben war er drauf und so. Und dann wollte er so nach oben auf die zweite Etage. Und auf einmal war hinten das Brett nicht richtig befestigt. Und zuck. Das Brett hoch, er ist am Rutschen fallen und greift nach einem Seil, was da hängt. Und ein Seil ist immer gut in so einer Situation. Das Problem war, dass das Seil nirgendwo festgemacht hat. Er greift danach und dann war das wie im Film. Du sagst oben so die Klinge und unten lag. Es ist nichts passiert, großartig. Fuß verstaucht und so, aber wir greifen manchmal nach allen möglichen Sachen. Aber wir greifen nicht nach den richtigen Sachen, nämlich nach dem Herrn. Bitte schlag mal auf, Hebräer 6. Und da sehen wir, wo wir eigentlich festmachen können, wo wir einen Halt haben dürfen, wo wir festhalten können. Hebräer 6, Vers 19. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der hineinreicht in das Innere, hinter den Vorhang. Hinter den Vorhang, damit ist gemeint die Stiftshütte. Dort, wo das Allerheiligste ist, wo der Herr in seiner Herrlichkeit auf der Bundeslade thront. Dort ist unsere Hoffnung. Und an diesem Anker dürfen wir festhalten, dass der Herr da ist. Hebräer 11, Vers 1, wenn wir gerade schon im Hebräer sind. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hast du diese Zuversicht? Eine feste Zuversicht, ein Anker ist unser Glaube, der bis in die Ewigkeit hineinragt. Weder unsere Gedanken noch unsere Überzeugungen, sondern allein nur Jesus Christus und unser Glaube an ihn bringt uns und gibt uns doch Halt und Stärke im Alltag. Wenn es heftig wird, dann halt dich an Gott fest. Er ist deine Stärke. Er und hier, guck mal, sein Wort. Das ist das, was die Grundlage für dein und mein Leben sein sollte. Das Wort Gottes ist doch deine und meine Zuversicht. Nochmal David aus den Psalmen, Psalm 18, Vers 31. Psalm 18, Vers 31, da heißt es, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. David, er macht sich eins mit dem Wort, mit der Schrift, mit der Bibel. Und das bezeugt er selber in diesem Psalm. Denk bitte daran, die Bibel ist nicht dazu da, um unser Wissen zu vermehren, sondern um unser Leben zu verändern. Mit der Blickrichtung hin zu Gott geht David zum Priester Abiathar. Abiathar heißt übersetzt Vater des Überflusses. Und er fragt jetzt, welchen Weg soll ich gehen, Herr? Früher brauchte man immer einen Mittler, um mit Gott zu reden. Und das gestern in der Wochenendbibelschule schon gesagt. Früher waren die Zeiten so, dass man einen Propheten, einen Priester brauchte, um diese Kommunikation mit Gott zu haben. Was ist das herrlich, dass wir im Neuen Testament leben dürfen, dass wir direkt mit unserem Herrn sprechen dürfen, durch den Herrn Jesus Christus. Ist das nicht herrlich? Und er geht jetzt, dieser David, zu diesem Mann Gottes, Abiathar, 30 Vers 8, 1 Samuel 30 Vers 8. Da fragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? David, und hier ist jetzt dieser Veränderungsknackpunkt in dieser Geschichte. David fragt wieder den Herrn. Er fragt wieder den Herrn. Das hat er in den letzten Kapiteln nicht getan. Er hat seinen eigenen Weg eingeschlagen. Jetzt fragt er den Herrn wieder. Veränderung ist also bei David da. Es tut sich was. Und beim Herrn, da gibt's Hilfe. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Er gibt Rettung. Er gibt Rettung. Gott lässt David nicht allein. So nach dem Motto, du hast dir das mit Ziklag eingebrockt, jetzt sieh auch zu, dass du die Suppe auslöffelst. Nein, das tut Gott nicht. Er beauftragt ihn sogar und er gibt ihm Hilfestellung. Guck mal rein, 1. Samuel 30, Vers 8b und 9. Und er sprach zu ihm, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Da zog David hin, samt mit den 600 Mann, die bei ihm waren. Und als er in den Bach Besor kam, blieben die Zurückgebliebenen stehen. Hat nicht irgendwas mit Zurückgebliebenen, das sind nicht irgendwie Leute, die nicht irgendwo... Nein, sondern eine andere Übersetzung sagt, es blieben etliche stehen. Also da waren Leute müde geworden. David handelt direkt auf Gottes Anweisung. Da gab es keine Diskussion. Er ging sofort los. Das wünsche ich mir für Christen. Wenn Gott dir sagt, geh, dann geh. Ja, aber Herr, David hätte ja jetzt auch erstmal, Herr, weißt du, wenn ich jetzt gehe, ich habe vorher schon so, die wollten mich vorher schon mal steinigen und wenn ich jetzt Mist baue, dann kann ich nicht irgendwie eine Versicherung abschließen, damit, wenn ich gehe und das, wir Christen manchmal genauso. Wenn Gott dich ruft, geh doch zu deinem Nachbarn und sag's ihm endlich, dass du Christ bist, deinem Arbeitskollegen. Ja, aber Herr, kann das nicht ganz dumm kommen? Ja. Und? Was hast du denn zu verlieren? Sag's doch. Wenn Gott dich ruft, in die Mission zu gehen, und jetzt nochmal, auf die Bibelschule, dann geh. Frag nicht erst rechts und links. Und mach nicht erst dies und das. Wenn Gott dich ruft, bitte, dann tu's. Wir möchten so gern verhandeln. Und Herr, können wir das nicht so machen, dass ich nebenbei die Bibel studiere? So ein Trend im Moment, Bibel nebenbei zu studieren. Ist ja auch gut, aber wenn Gott dich gerufen hat in die Mission und dich ruft, in die Bibelschule vollzeitig zu gehen, dann tu es vollzeitig. Frag dich mal, was der Herr denn getan hat, als er die Leute gerufen hat, direkt von den Fischernetzen weg. Was haben die aufgegeben? Ihren Beruf? Ihre Firma? Die haben nicht lange gefragt. Sie sind gegangen. Warum gehst du nicht? Ich mach das nebenbei. Pass auf, dass Gott dich dann nicht auch mal nebenbei nur behandelt. Möchtest du das? Ich nicht. Wenn Gott ruft, sag, hier bin ich. Sende mich. Gestärkt von Gott ist David jetzt dabei, diese Situation anzunehmen. Wenn ich mich auf Gott verlasse, dann ändern sich die Situationen, weil wir auf der Seite des Herrn kämpfen. Deine Ohnmacht, die du vielleicht hast, wenn sie sich an Gottes Allmacht klammert, wird zu seiner Vollmacht. Nochmal, deine Ohnmacht, wenn sie sich an Gottes Allmacht klammert, wird zu seiner Vollmacht. Gestärkt in Gott und mit seiner Zuversicht ausgestattet, erhalten die weinenden und trostlosen Männer um und mit David jetzt neuen Mut. Sie gehen vorwärts. 1. Samuel 30, Vers 10, guck rein. Und er jagte ihnen nach, Er und 400 Mann und 200 Mann, die zu ermattet waren, um über den Bach besser zu gehen, blieben zurück. Zwei Drittel gehen nur mit. David zwingt sie nicht, er lässt sie dort. Und dann passiert etwas Paradoxes. Er kommt auf einen ägyptischen Jungen, der gibt ihm einen entscheidenden Tipp, wo die Amalekiter zu finden sind. Und ist schon kurios. Feinde Israels, also der Ägypter, hilft Israel gegen einen anderen Feind. Paradox, was der Herr manchmal so tut. David durfte den Sieg erleben und niemand von den Entführten kam zu Schaden. 1. Samuel 30, Vers 19. Guck rein. Und es fehlte ihnen nichts. Vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute irgendetwas, was sie ihnen weggenommen hatte. David brachte alles zurück. Wisst ihr noch, wie der Mann Gottes hieß, zu dem er gegangen ist? Abiathar. Im Überfluss. Wenn der Herr dir etwas schenkt, dann gibt er dir nicht nur etwas, sondern dann schenkt er dir im Überfluss. Sogar noch mehr. Ist das nicht genial? Das erlebte David. Er stellte sich Gott neu zur Verfügung und er erlebte Veränderung. Und dann kam der Sieg. Stell dich ihm neu zur Verfügung und du erlebst Veränderung in deinem Leben und dann kommt auch der Sieg. Davon bin ich überzeugt. David bekam auf einmal mehr, als er überhaupt je besessen hatte. Er behielt Ziklag und er bekam seine ganze Familie zurück. Jetzt muss doch alles gut sein, oder? Denkt man. Das wünschen wir uns auch. Oft, aber in der Realität sieht das dann manchmal anders aus. Erst wollen seine eigenen Leute für die Misere ihn steinigen und jetzt, nach dem erlebten Sieg, kommen sie schon wieder und stänkern rum. In Vers 22 können wir das lesen. Sie sind nicht zufrieden. Verändert von Gott stellt sich David jetzt sogar noch diesen Miesepetern in den Weg und sagt, hallo, stopp. David handelt hier weise. Guck mal rein, 30, 23 bis 24. Da sprach David, ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet hat und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Und wer könnte auch euren Vorschlag jetzt hören, sondern wie der Anteil dessen ist, der in dem Kampf hinabgezogen ist, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei den Geräten geblieben ist. Sie sollen miteinander teilen. Das ist ein Prinzip, Dinge miteinander zu teilen. Sogar den Stärkeren und den Beinchenstellern sogar noch was Gutes tun. Das ist göttliches Handeln. Und so sollten wir eingestellt sein als Christen. Ein Nachbar bei uns in Breckerfeld, er kann uns nicht ab. Mich vor allen Dingen nicht. Und er hat sogar ins Netz Sachen über mich reingestellt. Wahnsinn. Kennst du das, wie man dann diese Nachbarn so liebt? Wenn ich an ihm vorbeifahre, meine Frau sagt immer, nun grüß ihn. Kennst du diese Reaktion? Diese Reaktion ist nicht richtig. Matthäus 5, Vers 44. Vorletzte Bibelstelle, dann wisst ihr, der Vogel setzt zur Landung an. Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Nur nicht für den, der dich im Netz beneidigt hat. Steht in meiner Übersetzung. Nein, auch für den. Und das fällt mir sehr schwer, ich sage euch das. Ich wollte gerne auch über ihn was ins Netz schreiben. Nein, ihn segnen, für ihn beten. Frage ist, wann haben wir das letzte Mal getan, du und ich? Deinen Feind, der gegen dich ist, sogar noch für ihn gebetet und nicht Herr, verändere ihn, sondern ihn gesegnet. In Ziklag musste David lernen, dass er Veränderung braucht. In dieser tiefsten Not lernt David am meisten, genauso wie bei dir und bei mir. In den Tiefen unseres Lebens bekommt doch unser Glaube erst den richtigen Tiefgang, wenn wir bereit sind, uns von ihm verändern zu lassen. Kennt ihr alle das Neandertal? Schon mal von gehört? Aber der Neandertaler ist euch doch bekannt, oder? Der angebliche Vormensch, ne? Affen, Und dann irgendwann Mensch oder so. Also ich stamme da nicht von ab. Einige meinen das ja, dass ich vom Affen abstamme. Und da war so ein Zwischenteil, so der Neandertaler. Weil er im Neandertal gefunden worden ist, in der Nähe von Düsseldorf. Wisst ihr, warum er Neandertaler heißt? Ja, weil er in dem Neandertal gefunden worden ist. Ja. Warum heißt das Tal Neandertal? Weil Joachim Neander, ein Pfarrer, verboten bekam, auf den Kanzeln das Wort Gottes zu sagen, musste er in ein Tal in die Nähe von Düsseldorf gehen und hat dort öffentlich im Wald, in diesem Tal, das Evangelium verkündigt. Und dieses Tal hat man Neandertal genannt. Du kennst es nur aufgrund dieses Affenmenschen. Aber er war dort und hat das Evangelium verkündigt. Und eines der bekanntesten Lieder, was du bestimmt in deinem Leben schon gesungen hast, kommt von ihm. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet. Eines der bekanntesten Lieder. Auch auf dem Weg, den er selber eingeschlagen hat, lernt David, dass Gott die Verantwortung für sein Leben trägt und nicht er selber. Psalm 68, Vers 20 zum Abschluss. Psalm 68, Vers 20. Und das hat David gemerkt. Das hat David buchstabiert und gelernt. Gepriesen sei der Herr. Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Er trägt unsere Last. Ist das nicht befreiend? Ist das nicht hoffnungsvoll? Erschöpft und mutlos, das war das erste heute Morgen, stärkt sich David bei Gott, das war das zweite, und darf seine Rettung erleben, das war das dritte. Wo ist dein, wo ist mein Ziklag? Der Ort deiner Selbstaufgabe und deiner Ganzhingabe an ihn. Gott gebraucht die Begebenheit in Ziklag, um David zu verändern, um ihm die Abhängigkeit zu zeigen von ihm, von Gott selber. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ja, weil er bereit war, sich verändern zu lassen, umzukehren, Buße zu tun. Und das war das Entscheidende im Leben von David. Und deswegen sagt uns Gottes Wort, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott gebraucht den Platz, an den er uns gestellt hat, dich und mich, um uns zu verändern. Mehr in Gottes Bild hinein. Und so werden wir Christen eigentlich ja auch genannt. Das ist es ja, was es ausmacht. Christen. Wir sollen in das Bild Christi hinein verwandelt werden. Und jetzt lass dich verändern. Da, wo Gott dich hingestellt hat und er dich hinstellen wird in dieser Woche. Und du kannst Sieg mit ihm und durch ihn erfahren. Amen. Wir wollen noch beten miteinander. Treuer Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort immer wieder so herrliche Hinweise gibst, wie du Menschen veränderst und wie du sie liebst, obwohl du sie kennst. Ich danke dir dafür, Herr, dass du auch uns liebst, obwohl du uns kennst. Und dass wir dir nichts vormachen müssen, weil du kennst uns viel besser als wir uns selber. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns heute Morgen vor diese Entscheidung stellst. Bin ich bereit, mich verändern zu lassen? Und Herr, bitte schenk uns ein volles Ja dazu, dass wir uns verändern lassen von dir für unseren Auftrag, den wir haben. In dieser Welt, in der wir stehen, dass wir den Menschen das Evangelium sagen können, da wo wir stehen, Herr, dass wir ein Leuchtturm für dich sein dürfen in dieser dunklen Welt. Und wir bitten dich, Herr, wie die ersten Christen es gesagt haben, Maranatha, unser Herr, komm und vielleicht heute. Gib uns Kraft für den Alltag. Amen.